Bevor es gleich mit dem Podcast losgeht, kurz mal nachgefragt. Zahlt ihr eigentlich Gebühren für euer Girokonto? Ich finde ja, auf Kontoführungsgebühren kann man gut verzichten. Deshalb wird dieser Podcast auch von der Sparda Bank Hamburg präsentiert. Dort gibt's nämlich das kostenlose Gehaltskonto für 0 Euro. Mein Tipp? Jetzt mit nur wenigen Klicks online oder in der Filiale zur Sparda Bank Hamburg wechseln und Gebühren sparen. Und nun geht's los mit dem Podcast. Präsentiert von der Sparda Bank Hamburg.
HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Moin und herzlich willkommen. Es ist die 138. Ausgabe unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Henrik Jakobs und neben mir sitzt mal wieder mein Kollege Kai Schiller. Moin Kai, geht's dir gut?
Bestens, kann ich klagen.
Sehr gut, so soll's sein. Ebenso gut geht's unserem heutigen Gast. Der hat nämlich am Wochenende nicht nur mit dem HSV gewonnen, er hatte auch noch Geburtstag. Deswegen sagen wir direkt einmal herzlichen Glückwunsch und alles Gute nachträglich zum 28. Geburtstag, Jonas Meffert, und natürlich herzlich willkommen bei uns im Podcaststudio.
Vielen, vielen Dank für die Glückwünsche und ich freue mich, hier zu sein.
Ja, Glückwunsch auch von meiner Seite und herzlich willkommen Dankeschön. Von meiner Seite.
Danke.
Wie hast du denn deinen Geburtstag nach dem 1:0-Sieg gegen Karlsruhe noch gefeiert?
Ich würde sagen, eher gemütlich. Meine Mutter, meine Schwester waren da, meine Freundin natürlich auch. Basche und seine Freundin sind auch noch kurz vorbeigekommen, haben wir angestoßen. Ja, wir waren noch in einer Bar in Ottensen, es war ganz entspannt. Und am nächsten Morgen hatten wir ja schon wieder Training, deshalb konnte man nicht zu viel machen. Und ja, nachmittags waren wir alle müde, haben viel geschlafen. Und abends waren wir noch lecker essen.
Du darfst Werbung machen, Aurel, Reba, wo war der?
Ich glaube, der Name ist gefallen gerade. Ja.
Ja, so holen wir dich da demnächst mal auf mit Bascho Schonlau. Seid ihr überhaupt dann noch rechtzeitig zu Hause angekommen? Es war ja schon relativ spät. Ich glaube, ich bin um 23.30 Uhr aus dem Stadion raus.
Wie war es bei dir? Ich habe mich beeilt dann, als ich in der Kabine war. Und ich glaube, wir waren um 10 vor 12 zu Hause oder so. Hat noch gepasst.
Gute Punktlandung auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, am Freitag geht's für dich schon mit den Festspielen schon wieder weiter gegen deinen nächsten Ex-Club nach Karlsruhe, jetzt gegen Holstein Kiel. Und darüber wollen wir natürlich heute ein bisschen reden. Aber wir wollen, am Anfang musst du wie alle unsere Gäste durch unsere erste Rubrik erstmal durch. Und die heißt?
Die ersten drei.
Genau, ich weiß nicht, ob du vorbereitet wurdest, aber wir stellen jedem Gast die ersten drei Fragen. Und da du ja mittlerweile schon echter Podcast-Profi bist, ich glaube jetzt schon dieses Jahr der dritte, hast auch schon einige Interviews gegeben in deiner Fußballerkarriere. Gab es irgendein Thema, worüber du immer schon mal sprechen wolltest, wo du vielleicht bisher noch nicht drüber gesprochen hast?
Boah, das würde mir jetzt nicht direkt einfallen. Ich glaube, ich habe schon über relativ viele Sachen geredet. Letztens erst über den Pass bei Sky.
Nur über den Pass.
Genau, das war ganz interessant, okay. was da für Fragen über einen Pass geben kann.
Ja. Über dein Passspiel werden wir mit Sicherheit heute auch noch ein bisschen sprechen, vielleicht dann nicht ganz so intensiv, wie die Sky das gemacht hat, aber ja, mal schauen.
Ja, die zweite Frage ist, worüber du heute auf gar keinen Fall mit uns sprechen willst. Gibt es da irgendwas, wo wir uns ein bisschen aufpassen müssen?
Nee, ich bin eigentlich offen für alles. Ich rede sowieso gerne. Und
der perfekte Podcast-Gast, würde ich sagen.
Ja, für mich ist, denke ich mal, alles okay, aber wenn irgendwas nicht passt, dann sage ich Bescheid.
Das werden wir uns zu Herzen nehmen, auf jeden Fall. Letzte Frage der ersten drei, worüber sprichst du denn nur mit deiner Mutter? Oder worüber darf deine Mutter nur mit dir sprechen?
Ja, zum Beispiel, ich würde sagen, nach dem Fußballspiel, wenn wir ein Spiel hatten, da mag ich es eigentlich gar nicht gerne, mit anderen Leuten darüber zu reden, weil es ja sowieso eigentlich am nächsten Tag oder die Woche danach analysiert wird.
Nur deine Mutter darf die einzige Kritik
vornehmen. Direkt nach dem Spiel, wenn ich im Auto sitze, rufe ich eigentlich meine Eltern an. Mein Vater darf auch dabei sitzen.
Aber nichts sagen.
Der ist sehr kritisch, meine Mutter ist überhaupt nicht kritisch, deshalb frage ich dann lieber meine Mutter. Also sie sagt dann auch nicht, oh, du hast toll gespielt oder so, sie sagt dann einfach nur, oh, das war aber wieder spannend. Und das darf eigentlich nur sie, weil... Ja, sonst rede ich lieber direkt nach dem Spiel über andere Sachen.
Okay, dann waren aber jetzt deine Eltern direkt diesmal mit dabei. Die musstest du nicht anrufen, sondern dann im Auto schon
gab's. Ja, mein Vater konnte leider nicht kommen, aber meine Mutter war da und diesmal haben wir aber auch, sie hat nur gesagt, oh, zum Glück habt ihr gewonnen, und das war's.
Wie nennt sie dich? Auch Jonas ganz normal? Oder gibt's da so?
Das kann ich nicht sagen. Nee, sie sagt manchmal Joni.
Joni, ja, das geht auch noch.
Das ist doch entspannt, ja, würde ich auch sagen. Ja, wir haben schon gesagt, am Wochenende habt ihr gegen Karlsruhe gespielt und jetzt direkt danach gegen Kiel, lustigerweise in der umgekehrten Reihenfolge wie in der vergangenen Saison gegen deine beiden Ex-Clubs. Zu welchem der beiden hast du, würdest du selber sagen, vielleicht noch eine innigere Beziehung?
Ja, auf jeden Fall zu Kiel, weil es einfach noch nicht so lange her ist, weil es auch einfach nicht weit weg ist von hier. Ich bin sehr gerne in Kiel. Ich fahre gerne nach Kiel. Ich bin auch gerne in Karlsruhe, was halt echt weit weg. Ich kenne auch noch ein, zwei Leute in Karlsruhe, also jetzt nicht unbedingt beim KSC, sondern halt dort in der Stadt. Meine Tante wohnt nicht weit von dort, meine Oma hat nicht weit weg von dort gewohnt, in Leimen. Und deshalb habe ich auch eine gute Verbindung nach Karlsruhe. Also ich mag Karlsruhe auch sehr gerne, die Stadt sehr gerne, den Verein mag ich auch sehr, sehr gerne. Jetzt ist ein bisschen kritisch HSV, KSC. Aber trotzdem, also ich habe nur gute Erinnerungen an Karlsruhe und eigentlich auch nur gute Erinnerungen an Kiel. Aber es ist ein bisschen intensiver mit Kiel, weil es einfach auch nicht so lange her ist.
Ich hatte jetzt eben eigentlich erwartet, bei der Frage, worüber du nicht sprechen würdest, wollen würdest, kommt vielleicht nochmal das Thema Relegation.
Aber ja, ist lustig, weil das hatte ich kurz im Kopf, aber letztendlich ist es für mich, ist ja in der Vergangenheit und ich kann darüber reden, ist kein Problem für mich. Aber ich hatte es auch wirklich im Kopf. Ja.
Wir wollen darüber heute nicht allzu groß sprechen, aber wir hätten dir den Wunsch auch nicht erfüllen können, denn wir haben nämlich eine Frage bekommen von einem Karlsruher, der jetzt auch am Wochenende mit dabei war im Stadion. Okay. Hast du eine Idee, wer das noch sein könnte, der auch damals schon dabei war?
Also ich würde jetzt an Jens Todt irgendwie denken, aber...
Ich glaube, der war jetzt nicht... Also er war tatsächlich jetzt beim KSC auch immer noch dabei.
Ach so, ja, dann Daniel Gordon wahrscheinlich.
Das ist, glaube ich, der Einzige.
Ja, ne? ja, genau. Ja, okay. Das okay, ich dachte im Stadion allgemein. Nee, klar, Gordy.
Dann hören wir ihn mal.
Lieber Jonas, ich freue mich immer wieder gegen dich zu spielen und dir zuzuschauen. Am liebsten warst du natürlich in meiner Mannschaft. Und die Erinnerung an früher, vor allem das Relegationsspiel gegen Hamburg... Bleib mir so ein bisschen hängen. Ich wünsche mir nach wie vor, dass du deine Hand hättest irgendwo anders hinpacken können. Da ist natürlich die Frage, wie würdest du es beim nächsten Mal machen?
Ah, Gordy.
Ja, die Hand Mefferts oder besser gesagt der Arm Mefferts war es, glaube ich. Ich glaube, du hast schon oft darüber gesprochen, deswegen wollen wir das jetzt auch nicht zu sehr vertiefen. Aber vielleicht so die Frage dazu, hast du das Thema mittlerweile abgehakt? Ist das Geschichte für dich oder verfolgt dich das immer nochmal?
Nee, das ist auf jeden Fall Geschichte für mich. Ist auch schon längere Zeit Geschichte für mich. Aber
wenn nicht immer die Fragen noch kommen würden.
Ja, genau, man wird halt häufiger darauf angesprochen. Ich glaube, ich habe mir die Szene, glaube ich, einmal angeguckt und ich habe es auf dem Foto vielleicht ein, zweimal gesehen. Ich glaube bis heute nicht, dass man dafür einen Freischuss geben muss, aber es kann ja jeder sehen, wie er will. Und ja, um auf Gordys Frage zurückzukommen, ich würde es halt genauso machen, der schießt halt und man versucht sich dazwischen zu werfen.
War ja auch keine Hand, oder?
Also Hand war es ja sowieso nicht, wenn er den Arm...
Eindeutig Hand leider natürlich.
Es hat sich auch wirklich kein Hamburger beschwert im ersten Moment und das ist für mich schon das größte Zeichen. Ich glaube, der Ball wäre auch 20 Meter übers Tor geflogen und ich glaube, dann... Hätte man nicht unbedingt pfeifen müssen, aber es war halt so und so ist gekommen und ja, dann, ich glaube, sonst würde ich jetzt vielleicht auch nicht hier sitzen, deshalb alles gut.
Doch, du würdest auf jeden Fall hier sitzen, weil lass uns nicht so viel über Karlsruhe reden, lass uns doch jetzt vor allen Dingen über Kiel vielleicht reden, das ist der nächste Gegner und ehrlicherweise aus Hamburger Sicht ist das auch, ich weiß nicht, ob man das einen Angstgegner nennen soll, aber in 8 Versuchen in der zweiten Liga hat der HSV noch nie gewonnen, bis auf einen Versuch warst du bei allen Spielen auf dem Platz.
Stimmt.
Warum tut sich der HSV gegen Holstein Kiel so schwer?
Ja, erstmal muss man natürlich auch sagen, dass jetzt stimmt, in der ersten Saison haben wir zweimal gewonnen, glaube ich. Danach waren aber viele Unentschieden, muss man dazu sagen. Also so oft hat Kiel jetzt auch nicht gewonnen. Aber man muss halt sagen, für Holstein, also ich war ja bei Holstein, das ist halt das größte Spiel in der Saison. Also du weißt ganz genau, wenn du unentschieden spielst, die Fans sind einfach nur glücklich, freuen sich und das ist einfach so diese Motivation in Hamburg gegen den großen HSV, ist einfach so ein besonderes Spiel in dem Stadion, in Hamburg vor allem auch, aber auch zu Hause, man merkt, okay, der HSV kommt ausverkauft, keiner kriegt mehr, jeder will Karten haben, da weißt du einfach als Kiel, also ich wusste es als Kiel-Spieler, das ist einfach was ganz Besonderes da und da war einfach jeder zu 100% immer ja, auf Spannung, das ganze Team. Und deshalb ist es auf jeden Fall ja sehr schwierig. Oder was heißt sehr schwierig? Es ist auf jeden Fall so, dass das nicht so ist, dass Holstein Kiel gegen den HSV jemals so einen Totalausfall haben wird wie letztes Jahr. Zum Beispiel Aue bei uns, die haben sich ja gar nicht richtig gewehrt oder sowas. Sowas wird gegen Kiel niemals passieren.
Mhm, vor allem an das erste Spiel erinnern wir uns noch, das erste Zweitligaspiel des HSV 2018, der Saisonauftakt. Ich glaube, ausverkauftes Stadion damals. Richtig gute Stimmung. Und du hast wahrscheinlich dein schönstes Tor der Karriere geschossen, könnte ich mir vorstellen. So viele gab es ja.
Ja, ich weiß nicht, ob ihr die anderen gesehen habt, aber ich habe mal gegen Dresden mit der Hacke ein Tor gemacht, nach einer Ecke. Ich habe gegen Würzburg mit links, es soll eigentlich eine Flanke werden, ist in die lange Ecke geflogen. Ich habe schon ein paar schöne Tore gemacht.
Ich wusste gar nicht, dass du so viele Tore gemacht
ja,
hast.
Ja, ich habe auch schon ein paar Tore. Ja, nicht so viele, das stimmt schon.
Ja, okay, es war auf jeden Fall ein sehr schönes, ja, damals kleiner Wackler gegen David Bates und dann rechts oben schön reingeschlenzt. Trainer damals, Endstand 3:0 und Trainer war Tim Walter. Bei richtig, Kiel auch, war auch sein erstes Spiel für Holstein Kiel damals. Genau. Erinnerst du dich vielleicht sogar noch an seine Kabinenansprache vor dem Spiel damals?
Nee, überhaupt nicht mehr. Also die war wahrscheinlich sehr emotional, wie immer. Sehr laut. Weiß ich überhaupt nicht mehr.
Ja. Man könnte jetzt sagen, die ist voll aufgegangen, aber wenn man sich an das Spiel genau zurückerinnert, also eigentlich hätte es nach 20 Minuten mindestens mal 2-0 für den HSV stehen müssen.
Ja,
also,
Khaled Nachey fällt mir da ein, der hatte ein paar gute Chancen, der hat das Spiel alleine, glaube ich, entscheiden können in der ersten Halbzeit. Ja, das war so, da ist schon alles für Kiel so zusammengelaufen, muss man sagen. Dann mit dem 1-0 für uns, haben wir es dann schon ganz gut gemacht, fand ich die Konter super ausgespielt. Kinso hat, glaube ich, richtig gut gespielt, auch als der hat ja irgendwie nur 15 Minuten gespielt.
Aber Tor gemacht, eins vorbereitet.
Genau, richtig, richtig starkes Spiel von Kinso, genauso wie das Rückspiel, glaube ich, auch. Und genau, ich kann mich auch gut dran erinnern, wir haben ja sehr, sehr mutig, sehr offensiv gespielt, wie man es ja jetzt kennt. Ich glaube, ich war im Mittelfeld mit Lee und Mühling und wir lassen ja eigentlich dann die Verteidiger das Spiel machen und wir waren ja, also wir waren gefühlt, wir haben gar keinen Ball bekommen, aber der HSV hatte schon 3 oder 4 riesen Chancen. Aber wenn der Ball da mal bis zu uns kam, dann finde ich auch, dass wir hatten auch gut, ich kann mich an ein, zwei Situationen auch in der ersten Halbzeit, wo ich auf Honsack steil spiele und der steht allein vorm Tor, also wir hatten auch ein, zwei Chancen. Man, aber ich sehe es genauso.
Auf jeden Fall, ja.
Ja. Es war sehr, ging hin und her, aber ich sehe es genauso, wenn der HSV seine Chancen nutzt, dann haben wir keine Chance.
Mhm. Was mir damals jetzt auch aufgefallen ist, hast du ja auch gerade gesagt, Kiel hat damals sehr, sehr mutig hinten rausgespielt, also so wie ihr es jetzt auch macht und hatte damals in den ersten 20 Minuten so die Probleme. Das habt ihr, fand ich jetzt in der letzten Saison auch häufiger gehabt, dass so gerade die ersten 20 Minuten ihr oft dann unter Druck wart gegen Dresden, in Dresden, in Düsseldorf, Dresden in Regensburg, also wirklich, wo man dachte, stimmt, wow, krass. Oh, irgendwann, wenn die dann überstanden sind, dann läuft's besser. Hat das was mit diesem mutigen Spielaufbau zu tun, dass vielleicht gerade in der Anfangsphase dann der Gegner noch stärker presst und vorne rauf geht?
Genau, also wenn das Spiel losgeht, ist der Gegner auch fitter als in der 70. Minute. Und das merkt man schon auf dem Spielfeld. Also ich finde, man merkt schon, dass am Anfang vielleicht ein Tick schwieriger ist, rauszuspielen. Und meistens in der zweiten Halbzeit, also ich habe mit Janni Serra von Bielefeld nach dem Spiel geredet, der kam zu mir, hat gesagt.
Damals Kiel.
Ja, genau. Nach 7 Minuten war ich komplett kaputt, weil ich euch die ganze Zeit hinterhergelaufen bin. Also das passt ja so ein bisschen dazu, dass der Gegner so die ersten 10 bis 20 Minuten noch richtig Power hat, Bälle erobert und dann auch gute Chancen. Ist ja häufiger bei uns so, Darmstadt hat sie zum Beispiel genutzt. Andere Gegner jetzt zum Glück nicht. Braunschweig hatte auch, finde ich, gute Konterchancen.
Freiburg im Pokal hat es auch sehr gut ausgenutzt.
Stimmt, genau. Das wird halt auch ab und zu mal passieren. Ist halt so, wenn man so mutig spielt. Klar, vielleicht können wir ab und zu einfach auch schlau sein und sagen, ja, die ersten 15 Minuten spielen wir vielleicht nicht jeden Risikoball, sondern spielen auch einfach mal einen langen Ball, weil der Gegner ja sowieso presst, ist ja da hinten dann auch viel Raum für unsere schnellen Spieler vorne.
Ist es denn so, dass ihr diese Saison ein bisschen vielleicht etwas stabiler steht und nicht ganz so krass hinten rausspielt? Weil jetzt letzte Saison hattet ihr auch schon die beste Abwehr, zumindest an der Anzahl der Gegentore gemessen, jetzt auch wieder. Aber insgesamt wirkt das etwas stabiler, so das ganze Konstrukt. Oder ist das einfach nur ein Entwicklungsprozess jetzt?
Ich glaube, eine Mischung. Ich glaube, es ist ein Entwicklungsprozess, weil jeder es auch selber so merkt mit der Anfangsphase und sowas. Aber es ist jetzt auch schon so, dass dass wir vorher sagen, die werden extrem pressen, deshalb sind dahinter freie Räume, spielt auch mal einen Ball lang. Ja, und nicht nur kurz. Und aber ich finde auch, dass es schon stabiler geworden ist, aber ich sehe auch noch Verbesserungspotenzial.
Das sieht wahrscheinlich auch der Trainer, wie gesagt, dein Trainer in Kiel gewesen, jetzt dein Trainer in Hamburg. Welchen Einfluss hatte Tim Walter, dass du dann zum HSV gewechselt bist?
Ja, ehrlich gesagt einen sehr großen. Also erstmal kann man allgemein sagen, ich glaube, jeder Spieler, der in der zweiten Liga spielt, und jetzt, wo halt der HSV ist ja seit 5 Jahren jetzt auch dabei, ich glaube, jeder Spieler denkt sich, oh, ich würde gerne beim HSV spielen. Also wenn ich in der zweiten Liga spiele, dann am liebsten beim HSV. Vielleicht letztes Jahr Schalke, Bremen, Stuttgart war ja auch mal in der zweiten Liga. Das ist dann so ungefähr das, ja, das, was man so als Ziel hat quasi. Natürlich will jeder erstmal in der ersten Liga spielen, aber wenn zweite Liga, dann sind es halt so große Vereine. Und deshalb freut man sich natürlich, wenn man vom Interesse von so einem Verein hört. Also ich habe mich sehr gefreut, aber es hat auch schon viel ausgemacht, dass Tim Walter da jetzt Trainer war in Hamburg oder Trainer geworden ist dann zu dem Zeitpunkt. Und ja, das hat schon sehr viel ausgemacht.
Wir haben gehört, dass ihr euch angeblich nach der Saison zufällig in Kiel beim Essen getroffen habt. Stimmt das?
Ja, ich glaube, es war ziemlich nach dem Relegationsspiel und ich glaube, er war auch im Stadion. Und ich war essen mit meinen Nachbarn und da haben wir zufällig Tim Walter getroffen.
Tag noch oder am nächsten Tag?
Ja, es war 1 oder 2 Tage später. Ich glaube, er war dann im Urlaub mit seiner Familie. Und dann haben wir uns zufällig beim Essen getroffen und dann hat er gesagt, ja, es tut mir leid, können es ja zusammen nächstes Jahr besser machen, so in der Art. Hat okay. Natürlich überhaupt nicht geklappt, leider, im Endeffekt.
Da war schon klar, dass Tim Walter beim HSV ist?
Das war schon klar. Und ich glaube,
hat er geflaxt oder hat er das eigentlich ernst gemeint?
Ich glaube auch schon ein bisschen ernst, aber ich weiß nicht, ob er es vorher sich schon gedacht hat oder ob er mich dann gesehen hat und gedacht, das wird ja gut passen. Ja, ich habe auf jeden Fall dann gesagt, ja, ich habe ja auch noch eine Ausstiegsklausel, also es wäre jetzt nicht unmöglich. Ja, und dann ist das so.
Den Tipp hast du ihm gegeben dann?
Den Tipp habe ich ihm gegeben, wahrscheinlich, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, ob es schon vorher die Idee war oder nicht, aber auf jeden Fall haben wir da das erste Mal wieder so gesprochen gehabt. Das war einfach nur zufällig. Mein Nachbar hatte ihn gesehen und noch gerufen, Tim, weil sie ihn auch kennt.
Wir hatten Tim ja auch mal hier im Podcast und er hat uns erzählt, dass er immer gerne zu einem Thai gegangen ist. War es zufälligerweise genau der Thai, oder?
Er geht da immer zu so einem Inder, Haveli heißt ja, genau, der, genau, das Restaurant, ne? Das ist, glaube ich, sein Lieblingsrestaurant in Kiel. Und es war aber, ich glaube, dem sein Bruder, der hat ein Restaurant am Strand und da war es. Also da trifft man ihn schon häufiger. Okay. Und ja, da haben wir uns zufällig getroffen.
Kanntest du Tim Walter eigentlich aus seiner Karlsruher Zeit schon oder habt ihr euch dann in Kiel erst das erste Mal so wirklich getroffen?
Ja, genau. Also ich denke mal, er kannte mich, weil er war ja bestimmt mal im Stadion. Ich habe auch 1, 2 Spiele von der U19 gesehen und ich fand es schon sehr spannend. Ja, es sah gut aus, genau, sehr spannend. Aber ich habe jetzt nicht mit ihm geredet gehabt oder sowas in der Art.
Weil du warst ja auch noch recht jung, ne? Du musst ja dann Anfang 20
gehen. Ja, genau. Ich glaube mit 20 oder so bin ich ja Karlsruhe. Und er ist ja dann auch nach dem ersten Jahr nach München
gegangen. Genau. Ist ja klar, dass wir auch eine kleine Nachricht vom Trainer an dich haben.
Lieber Meffo, du weißt, dass ich sehr große Stücke auf dich halte. Aber eine Sache, an der müssen wir immer weiter arbeiten. Und ich hoffe, dass du irgendwann einen raushaust. Also du weißt schon was, von daher viel Spaß bei den Jungs vom Abendblatt-Podcast und wir sehen uns. Und heute natürlich, also das war heute, als ich die Nachricht geschickt habe, alles Gute und feier schön. Ciao, ciao.
An deinem Geburtstag hat er uns die Nachricht geschickt und er dürfte den Torschuss meinen, ne?
Ich denke schon. Ja, er meint den Torschuss.
Hau einen raus. Ich hätte jetzt gedacht, irgendwie deine, keine Ahnung, Tanzqualitäten, Gesangsqualitäten.
Ach so, nee.
Schon die Torschussqualitäten.
Ich denke, die Torschussqualitäten, meinte er, ja.
Okay. Ja, wir haben da auch noch direkt eine Anschlussfrage. Und zwar haben wir ein paar Fanfragen auch gesammelt vor dem Spiel in Karlsruhe. Und die Fragen kommen heute ausschließlich von Kindern. Und den Anfang macht Lasse.
Hallo, ich bin Lasse. Jonas, wie viele Tore schießt du noch in der ganzen Saison?
Hallo Lasse.
Konkrete Frage.
Sehr konkrete Frage. Kann ich auch nicht zu 100% richtig beantworten, glaube ich. Ich hoffe, es schießt mehr als letztes Jahr, aber
da war es eins.
Das war eins, ja.
Was war dein Höchstwert als Profi?
Ja, ich glaube 3 Tore in Kiel habe ich gemacht.
Dann sagen wir jetzt mal,
die Tore kannst du reißen. Ja.
Die kannst du reißen, diese Saison.
Ja, also ich finde, wenn man alleine auf der 6 spielt und 3 Tore schießen würde, wäre das schon echt in Ordnung.
Wie war das in der Jugend? Hast du eigentlich dann immer auf der 6 schon gespielt und warst auch entsprechend nicht so oft an Toren beteiligt oder war das früher mal anders?
Ja, also ganz früher war es schon anders. In meinem Jugendverein habe ich vielleicht ein bisschen offensiver gespielt, da habe ich auch viele Tore gemacht.
Welcher war das?
Mein Jugendverein?
Ja.
TV Hoffnungsthal.
Ah ja. Das ist ein schöner Name.
Ja, genau. Ja, den erwähne ich auch immer, bin ich stolz drauf. Dann, als ich nach Leverkusen gegangen bin, habe ich eigentlich immer schon auf der 6 gespielt und auch immer, wir haben immer mit Doppel-6 gespielt, aber immer eher diese defensivere Rolle. Und ja, ich glaube, in der U19 habe ich 7 oder 8 Tore in der U19-Bundesliga gemacht, in dem Jahr, wo ich älterer Jahrgang war. Da habe ich aber auch 1, 2 Elfmeter geschossen. Das zählt für mich nicht dazu. Aber so 3, 4 oder 5 aus dem Spiel habe ich auch gemacht. Also ist jetzt nicht so, dass ich... Aber da haben wir auch halt auch mit Doppel-6 gespielt und da habe ich dann ein bisschen offensiver gespielt. Man merkt direkt den Unterschied. Du bist viel häufiger im Strafraum, hast Szenen in der Nähe vom Tor und dann hast du viel größere Chancen, ein Tor zu machen, als wenn du halt diese defensive Position und eher diese Absicherungsposition, dass du ja diese versuchst, schon so eng dran zu sein, dass du die Konter vermeidest. Wenn du halt sowas eher im Kopf hast, dann ist da nicht so, da bist du halt nicht so oft im Strafraum.
Aber es kommt ja nicht nur aufs Toreschießen an, das haben wir vor allen Dingen vor 2 Wochen erfahren, als es um eine andere Statistik ging und selbst die Kinder wissen das.
Echt?
Wir haben da eine Nachfrage vom kleinen Jonas.
Hallo Jonas, ich bin Jonas. Ich frag mich, wie viele Spiele du noch mit 100% Passquote machst.
Da hat er genau aufgepasst, der kleine Jonas.
Ja, hallo Jonas. Erstmal, schönen Namen hast du. ja, das ist, glaube ich, extrem selten. Also klar, wenn ich mal in der 85. Minute eingewechselt werde und 1, 2 Pässe spiele, dann schaffe ich es vielleicht nochmal. Aber generell ist es eigentlich unmöglich, mit 100% Passquote vom Feld zu gehen. Das ist eigentlich schon, ich habe es auch nicht so realisiert, aber jetzt so.
Das wäre meine Frage. Wusstest du dann, also oder erst, als dir jemand gesagt hast?
Nee, eigentlich erst, als mir jemand gesagt hat. Das Ding ist halt, wenn du mal ein Kopfballduell gewinnst ja eigentlich den Zweikampf, ist ja top, aber dann geht der Kopfball halt vielleicht zum Gegner oder du schlägst den Ball lang und hast das Glück, dass dein Spieler den als Ersten im Kopf berührt, aber dann geht der nach hinten weg und dann weiß ich gar nicht, ob es angekommen ist oder nicht. Deshalb ich habe schon gemerkt, dass schon viele Pässe angekommen sind und ich hatte auch nicht viele Aktionen, das ist mir auch aufgefallen, weil dieser Dua war eigentlich die ganze Zeit wie ein Manndecker bei mir. Aber als ich das dann gehört habe, ja, fand ich schon cool, aber es ist mir erst so die Tage danach aufgefallen, weil ich eigentlich auch 2 Tore mit eingeleitet habe und jetzt nicht nur nach hinten gepasst habe, auch nach vorne. Das ist eigentlich schon, ja, ich glaube, das schaffen nicht viele, wenn man 90 Minuten spielt. Ich hatte nicht so viele Ballaktionen, aber schon einige und dann 100% Passquote, noch 2 Tore mit eingeleitet. Es war schon ein sehr besonderes Spiel, so im Nachhinein, aber im Spiel ist mir gar nicht so aufgefallen.
Ich habe auch eine ganz gute Kickernote, glaube ich, aber die sind beim HSV immer hier.
Ja, also ich weiß nicht, ob ich dazu was sagen darf.
Ja, unbedingt. Ja, darfst du. Ist ja nicht das
Abendblatt. Also, ja, nicht immer, aber teilweise bei Heimspielen frage ich mich schon, wer da die Noten macht. Und sehe ich manchmal auf jeden Fall anders. Ich gucke es mir nicht immer an, aber ich...
Man kriegt es irgendwie mit.
Ja, wir reden da jetzt auch nicht in der Kabine drüber oder so, aber ich gucke halt gerne mal, wenn wir verloren haben, aber ich das Gefühl hatte, dass ich ordentlich gespielt habe, weil mich das dann interessiert und da habe ich ja dann eigentlich häufig eine andere Meinung und sehe es anders als derjenige, der die Noten gibt. Und es ist schon auffällig, dass die anderen Mannschaften immer sehr, sehr gute Noten haben. Ich glaube,
der Maßstab ist wahrscheinlich beim HSV.
Genau, und das ist zu 100% so, weil in Kiel, wenn du da mal unentschieden gespielt hast, dann wurden da trotzdem gute Noten verteilt und für den Gegner jetzt dann auch nicht bessere oder so, aber wenn du als HSV unentschieden spielst, dann ist direkt, warst du schlecht und der Gegner hat super gemacht. Das sehe ich da, finde ich jetzt nicht so.
Ist das eigentlich in der Fußballszene dann auch ein großes Thema, gerade wenn man jetzt sich für einen neuen Verein vielleicht bewerben will oder irgendwo ins Spiel gebracht wird, guckt man ja vielleicht auch mal, was hat der für Notengeschnitt gehabt in der letzten Saison?
Das weiß ich gar nicht genau. Ich habe da jetzt noch nie wirklich mit jemandem drüber geredet. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass manche da mal gucken, so, ja, der hat eine gute Note, dann hat er auf jeden Fall ein gutes Spiel gemacht, weil es halt auffällig war. Ich glaube nicht, dass jetzt jemand schaut und so, ja, der hat da eine 4, da eine 4, da war der bestimmt schlecht. Also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber so, wenn jetzt jemand, zum Beispiel Ferro, hat er eigentlich immer eine gute Note und er auch völlig zu Recht, also das macht ja auch immer Sinn. Und ich glaube schon, dass dann jemand sieht, so, ah, der Torwart vom HSV hat immer die besten Noten, da muss er schon sehr gut sein. Und das passt ja dann auch schon so zusammen. Aber ich glaube jetzt bei so, ja, eher so Durchschnitt, ich habe ja immer eher so Durchschnittsnoten. Und ich denke, da ist dann eher so, dass man sich das schon dann auch mal genauer anguckt, wenn man dann einen Spieler holen will oder so
zum Beispiel. Ist ja auch schwer, als Sechser eine überragende Note zu bekommen. Also klar, wenn man 100% Passquote hat, dann kommst du an einer guten Note gar nicht vorbei. Wenn du aber selten 2 Tore schießt, dann wirst du wahrscheinlich als Sechser per se immer erstmal eine 3 bekommen, weil du halt einfach, das ist ja deine Aufgabe, dass es nicht so auffällt.
Ja, wahrscheinlich schon. Also genau, das ist natürlich auch auffällig, sobald man ein Tor geschossen hat, kriegt man eine bessere Note. Da machen wir uns auch immer, da lachen wir auch immer drüber. Weil es ist schwierig zu erklären. Ich finde, wenn man jetzt 4-1 gewinnt und man schießt jetzt noch irgendwie das 4. Tor, dann, ich weiß nicht, ob das dann Aussage hat, ob man jetzt so gut gespielt hat oder nicht, meiner Meinung nach. So, oder man läuft halt einmal mit und genau da wird der Ball quergelegt, dass man den einschiebt. Hat man halt das Tor gemacht, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so viel Bewertung für das eigene Spiel hat. Aber ja, grundsätzlich ist es, also die Kritik war jetzt vielleicht ein bisschen zu doll. Es ist ja schon grundsätzlich in Ordnung. Wenn man sieht, Ferro hat die besten Noten und das kann man ja so sagen, das ist ja auch wirklich der Spieler, der uns ja sehr oft rettet und der sehr wichtig ist.
Kicker ist auch noch ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich nochmal geschaut bei dem Spiel in Nürnberg. Alle haben gesagt 100% Passquote, aber in der Kicker-Statistik waren aber auch 3 Fehlpässe dann.
Genau, dabei. Ja, das habe ich auch gesehen. Das habe ich auch noch im
Spiel gesehen. Hast du selbst noch mal das Spiel irgendwie so überlegt, welche das dann sein könnten, wie die das zählen? Sind das dann vielleicht tatsächlich so Kopfballduelle, wo der Ball dann irgendwo anders landet? Oder?
Ja, ich habe das nämlich dann auch nachgeschaut und das würde mich schon mal interessieren, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wenn ich jetzt so an mein Spiel denke, glaube ich, dass ich einmal auf Dompe gespielt habe und der berührt ihn halt als erster, aber verliert ihn danach. Eigentlich ist es dann ein Fehlpass oder nicht. So, also, ja, gibt's aber... Ja,
unterschiedliche Datenbanken, die es unterschiedlich
sind. Ja, genau. Werden, ne? Also man kann, so was Statistiken angeht, kann ich einfach nach dem Spiel, suche ich 3 verschiedene Seiten auf, suche mir die besten raus und sag, ah ja, war doch ein gutes Spiel, ich habe hier das, da habe ich 60% Zweikämpfe gewonnen und bei Kicker nur 30% Zweikämpfe gewonnen, ja, dann nehme ich lieber von der anderen Seite die Statistik und sage, ja, war doch gut.
Habt ihr dann intern noch so auch Statistiken, die dann euer Co-Trainer vielleicht auch nochmal gibt oder in der Videoanalyse?
Nee, also sowas haben wir gar nicht. Wir haben das Einzige, was wir immer sehen, ist, wie viel wir gelaufen sind, wie viel Sprints, wie viel intensive Läufe. Das ist halt auch für die Athletiktrainer wichtig und das können wir auch immer einsehen. Aber jetzt so Zweikampfquote oder Passquote, ich glaube, die es interessiert, schauen es halt selber dann auf Kicker oder auf anderen Apps nach.
Also wir kennen auf jeden Fall einen aus eurem Trainerstab, den das ganz genau interessiert, wie deine Passquote ist und der hat nämlich auch nochmal eine Nachfrage dazu.
Moin Meffo. Du weißt, lieber Meffo, dass ich dich als Mensch extrem schätze, aber natürlich auch als Fußballer unfassbar von dir begeistert bin. Es gibt, glaube ich, keine Analyse von Spielen oder Trainingseinheiten, wo ich nicht irgendein kleines Detail von dir sehe, was mich ja überrascht, begeistert, fasziniert, wie auch immer man es ausdrücken möchte. Und ich freue mich auf alles, was wir noch gemeinsam erleben und erreichen werden. Und ja, ich habe zuletzt ein Zitat gelesen, was der Rafa Marquez, aktuell Trainer von Barcelona B, ehemaliger Weltklasse-Verteidiger, was er gesagt hat. Und vielleicht errätst du ja, um welchen Spieler es geht und ja, was uns vielleicht dann mit diesem Spieler auch verbindet. Und zwar sagt er über den Spieler, dass der sich in einen Gefrierschrank stecken sollte, damit seine Karriere länger dauert. Er ist sehr wichtig für den Stil. Es ist schwierig, jemanden wie ihn zu finden. Wie er die Spiele versteht, wie er das Spiel leitet, er ist nicht von dieser Welt. Vielleicht fällt dir ja ein, was ich damit meine, beziehungsweise erzähl uns doch mal mehr dazu.
Du lachst schon die ganze Zeit, du ja, weißt ganz klar, genau, wen er meint, ne?
Natürlich. Merlin Polzin müssen wir auch nochmal da hinzufügen, das war der Co-Trainer, genau.
Genau.
Und der beschäftigt sich ja mit dir und
ja, extrem. Mit allen, ehrlich gesagt. Also wirklich allen. Schöne Grüße an Merlin auch. Super Frage. Ich löse jetzt mal direkt auf.
Meint er Jonas Meffert oder wen?
Nee, auf keinen Fall. Er meint Sergio Busquets. Es kann sich nur um ihn handeln. Ja,
Merlin. Die Passmaschine der spanischen Nationalmannschaft.
Ja, genau. Das ist, Merlin sucht mir immer Szenen raus von Busquets und zeigt mir, wie der das macht. Und ja, das ist, ich finde, das war auch vorher schon mein Lieblingsspieler, aber seit ich jetzt noch häufiger Szenen sehe und sowas, ist er ja wirklich mein absoluter Lieblingsspieler. Und ja, Merlin und ich finden ihn beide super.
Und hattest du den Spitznamen jetzt schon länger oder hast du ihn erst in Nürnberg dann mit dieser 100%-Quote verpasst bekommen?
Ja, nee, also früher in Leverkusen in der Jugend haben manche aus Spaß immer Sergio gesagt, aber weil es halt mein Lieblingsspieler war. Und ja, jetzt, also es sagt eigentlich keiner zu mir. Merlin sagt es vielleicht manchmal.
In der Mixzone am Wochenende.
Ja, genau. Spruch, ja, stimmt.
Aber jetzt unabhängig von der 100%-Quote, die du ja jetzt nur in Anführungsstrichen nur einmal erreicht hast, aber du hast ja immer ein sicheres Passspiel. Gibt es dazu irgendwie ein Geheimnis? Also hast du das besonders im Garten deiner Eltern versucht immer zu üben gegen die Mauer oder? Also wie kommt das?
Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Erstmal muss man auch sagen, dass ich jetzt auch nicht so viel Risikobälle spiele wie jetzt ein Sonny oder sowas zum Beispiel. Das ist natürlich logisch, dass bei mir die Passquote eher höher ist als beim Offensivspieler.
Wobei der ein oder andere Schnittstellenpass ist jetzt schon dabei.
Ja, seit ich jetzt hier mit dem Trainer und auch viel mit Merlin, der zeigt mir viel solche Bälle, versuche ich schon häufiger, aber man muss auch ehrlicherweise sagen, dass sie häufiger auch immer nicht ankommen.
Aber der Pass auf Jatta war ganz gut jetzt, ne?
Ja, fand ich auch.
Durchaus. Ja. Den Assist gönnen können.
Ja, stimmt. Genau, wegen dem Pass. Ja, jetzt war ich kurz rausgekommen. Und zwar in Leverkusen haben wir schon viel. Es war halt immer so, dass wir die Mannschaft waren, die dominanten Fußball. Wir hatten halt immer den Ball, immer viel Ballbesitz. Und dadurch hat man automatisch ja auch viele Pässe gespielt und da wurde schon sehr viel Wert gelegt auf saubere Technik und sowas. Also mir fällt jetzt zum Beispiel Reinhardts ein, der Stefan Reinhardts, der hat ja auch viele Jugendmannschaften in Leverkusen durchlaufen.
Der Erfinder des Packings.
Ja, genau. Mhm. Ich glaube, er ist auch ein sehr smarter Typ, auch ein sehr, sehr netter. Ich durfte ja dann auch mit ihm zusammen trainieren und da ist mir auch aufgefallen, also in der Jugend hat vielleicht mal jemand so aus Spaß gesagt, ja, Reinhardts, was, weil er jetzt nicht so als Techniker aufgefallen ist, nicht schöne Tore gemacht hat, so, das fällt ja vielleicht, wenn man jünger ist, fällt das nicht so auf, was eigentlich sein Wert für die Mannschaft ist. Aber wenn man dann mit Reinhardts zusammen trainiert, das war Wahnsinn, der hat wirklich keinen Fehlpass gespielt, der hatte so eine saubere Technik und der war auch so, der wollte immer gewinnen und der war einfach so ein richtig, richtig guter Fußballer. Ich glaube, in der Zeit, wo er da war, hat Leverkusen, glaube ich, auch immer in der Champions League gespielt, war immer unter den Top 4 Mannschaften.
Warte mal, Nationalspieler eigentlich?
Ich meine schon, erinnern,
ja? Vielleicht ein, zwei Spiele
mehr. Ja, ich bin mir echt ziemlich sicher, dass er auch für die Nationalmannschaft gespielt hat. Ja, und bei mir war das eigentlich eh von Anfang an so, dass ich gerne Mückenball, Ballbesitz, Pässe und so, das mag ich halt gerne, das ist eher mein Fußball.
Gab es auch einen Trainer, der da ganz besonders drauf geachtet hat, der da ein großes Schwerpunkt gelegt hat?
Nee, also das wird mir jetzt nicht einfallen, aber wir hatten schon früh dann auch so einen Techniktrainer in Leverkusen zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das so normal ist in anderen Vereinen, aber das fand ich super. Da hat man einfach viel so Sachen gemacht, Passspiel, viel dazu gelernt und sowas. Ich weiß nicht. Das hat mir auch immer Spaß gemacht.
Ich habe mal geguckt bei Bundesliga.de, wer jetzt die passsichersten Spieler sind der zweiten Liga. Überraschenderweise ganz vorne Regensburgs, Blendi Idrissi, gefolgt von einem Kieler und einem HSVer. Dazu muss man natürlich sagen, gerade Innenverteidiger sind natürlich dann oft mit einer Passquote gut, weil sie viele Querpässe hin und her spielen. Ja, Kieler und ein HSVer auf Platz 2 und 3 mit 96 bzw. 94%. Hättest du einen Tipp, welche beiden das sein könnten?
Kieler, vielleicht Hauke Wahl.
Ich glaube, der ist noch nicht so lange wieder dabei, ne? Der ist wahrscheinlich noch in der Statistik.
Ach so.
Nicht okay. mit drin.
Und die, und der Idrissi ist schon drin?
Genau, der ist Erster und Platz 2 okay. und 3 Holstein Kiel und HSV.
Wollen wir helfen?
Ja.
Also Kiel, Platz 2 ist Patrick Erras mit 96%.
Oh, stark.
Und Platz 3, dein Hamburger Kollege Mario Vuskovic mit 94%.
Oh, das ist schon richtig gut.
Du liegst auf Platz 18 mit desaströsen 89%.
Ist okay.
Damit kann man aber auch sehr, sehr gut leben, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Patrick Erras war ja sogar dein Nachfolger, ne? In Kiel, als du gegangen bist, ist er, glaube ich, gekommen.
Ja,
als,
genau.
Als Sechser.
Genau.
Zu welchen Kielern hast du denn jetzt eigentlich noch so Kontakt?
Ja, eigentlich zu den meisten Kontakt habe ich zu Stefan Teska. Mhm. Ist auch schon früher mal so, dass wir viel zusammen gemacht haben. Ist auch jetzt so, dass ich häufig, ich fahre ab und zu nach Kiel, da machen wir was. Manchmal kommt er auch nach Hamburg. Aber auch ab und zu mit Hauke habe ich mal Kontakt. Aber auch mit Alexander Injovski, mit dem habe ich schon in Freiburg zusammengespielt. Ja, also es sind schon ein paar Spieler, teilweise Fabi Rehse, Phil Neumann ist jetzt weg. Also ich hab schon mit einigen Kontakt ab und zu. Ja.
Und du hast auch noch, glaube ich, mit einem Kontakt, der kein Spieler ist, aber bei dem du häufiger zu Gast bist in Kiel. Weißt du, wie ich meine?
Vielleicht dem Physiotherapeut Tim Höper.
Genau.
Ja.
Mit, das ist ein guter Freund von dir, ne? Ihr wart auch Nachbarn?
Genau, wir haben quasi nebeneinander gewohnt, ja.
War das Zufall oder hat er dir die Wohnung besorgt, weil er damals Physiotherapeut in Kiel war?
Nee, das war einfach Zufall. Ich hatte dann erzählt, wo ich eine Wohnung gefunden hat und ich glaube, kurz vorher hatten sie dort das Grundstück gekauft und das Haus war, also ich habe quasi vorher da gewohnt, weil denen ihr Haus noch nicht ganz, ganz fertig war und die sind dann, ich glaube, 5-6 Monate später da zu meinem Glück eingezogen, weil die mir auch, also die Familie hat mir echt sehr, sehr, sehr viel geholfen. Zum Beispiel, wenn wir ein Auswärtsspiel hatten, fährt man einen Tag vorher hin und dann haben die meinen Hund genommen, so als Beispiel. Ja, also das war schon
den
sehr hilfreich.
Oder?
Ja, genau.
Der wird doch bestimmt auch am Freitag im Stadion sein, oder?
Der Tim Höper.
Ja,
der Mops.
Der Mops nicht. Aber ja, klar, der sitzt ja meistens, bei Heimspielen ist er immer mit auf der Bank und behandelt die Spieler vorher. Ja, der wird auf jeden Fall im Stadion sein. Ja.
Und hat natürlich auch uns noch eine Sprachnachricht okay. überliefert.
Einen wunderschönen guten Morgen, Jonas. Ja, was verbindest du oder wen mit dem Begriff Ersatzfamilie in Kiel? Wie hast du dich gefühlt nach dem Pokalsieg in der Saison 18-19 gegen den SC Freiburg? Oder was fällt dir ein zum Begriff Romanze zwischen Bolle und Mia?
Ja, gleich drei Fragen.
Ja, das okay.
Erstmal sortieren. Also
genau.
Fangen wir vielleicht mal mit dem Pokal an. Das ist ja ein eigenes Thema. Was meint er da? Sieg gegen Freiburg?
Ja, genau. Ich bin ja von Freiburg dann nach Kiel gegangen und hatte in Freiburg eher eine kompliziertere Zeit, die mir als Mensch natürlich sehr gut getan hat, aber als Fußballer war es halt nicht so erfolgreich. War auch 9 oder 10 Monate lang verletzt. Das kam auch noch dazu. Und ja, dann wurden wir ausgelost im Pokal gegen Freiburg. Ich glaube, es war die zweite Runde. Und ja, das war für mich schon dann zu gewinnen gegen meine alten Kollegen quasi. Das war schon...
In Freiburg sogar, oder?
Nee, wir haben in Kiel gespielt. Aber ich hatte ja noch quasi in der Saison mit denen zusammen trainiert. Ich bin ja erst ganz spät nach Kiel gekommen. Stimmt. Also ich kannte die Mannschaft ja komplett. Trainer, Team, Staff und alles. Es war schon richtig komisch, dann quasi gegen die eigene Mannschaft, weil ich ja, wie gesagt, am Anfang noch bei Freiburg war, gegen die zu spielen. Aber es war auch sehr schön, dann zu gewinnen. Ja, es war schon ein cooler Abend.
Gab es
ja.
eine gute Feier dann?
Auf jeden Fall, ja.
Noch ein paar Worte mit Christian Streich hinterher?
Nach dem Motto. Ja, ich glaube, die haben dann in Kiel übernachtet gehabt und morgens haben wir uns auf dem Platz trainiert und dann hatte ich ihn kurz gesehen und ja, hat er mir nochmal alles Gute gewünscht und sich für die Zeit, oder ich habe mich eher für die Zeit bedankt, weil ich schon viel gelernt hatte bei ihm und ja, er hat uns dann auch viel Glück gewünscht und ja, er verliert natürlich nicht so gerne, aber manchmal gewinnt man, manchmal verliert man.
Christian Streich wird allerdings nicht zu deiner Ersatzfamilie gehören. Da kannst du vielleicht mal sagen, was du damit verbindest.
Ja, das ist ja schon so, was ich eben angesprochen hatte. War natürlich dann auch in der Corona-Zeit, wo man eigentlich nur in seiner Wohnung war, konnte ich dann wenigstens zu meiner Ersatzfamilie rüber, zu meinen Nachbarn und habe dann viel mit
zu den Höpers.
Genau, zu den Höpers. habe auch viel mit den Töchtern unternommen dann in der Zeit, weil man konnte nicht so viel machen. Und dann haben wir im Garten ein bisschen Fußball gespielt, Basketball gespielt, mit den Hunden gespielt. Deshalb die Zeit war für mich eigentlich ganz angenehm. Man musste halt mal laufen gehen und sonst konnte ich ja mit denen machen, was ich wollte quasi. Hatte eigentlich keine Verpflichtungen in der Zeit. Es war eine schöne Zeit. Und dadurch hat sich das dann so gefestigt, dass ich habe häufiger dann beim Lernen geholfen oder die Töchter mal in die Schule gefahren und dafür haben sie da mal lecker für mich gekocht oder auf meinen Hund aufgepasst. Und ja, ich fahre jetzt eigentlich noch mit meiner Freundin zusammen, fahren wir eigentlich einmal die Woche nach Kiel und besuchen die Höpers.
Das ist relativ häufig, ne? Also ist ja echt eine dann sehr, sehr enge Verbindung.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, Ersatzfamilie passt schon sehr, sehr, sehr gut. Ja.
Und dann kochen die Mädels wieder für dich jede Woche oder für euch?
Nee, wir gehen auch manchmal essen und manchmal kochen wir auch alle zusammen. Also jetzt nicht so, dass ich mich hier bekochen lasse oder sowas.
Okay, dann musst du noch aufklären, was es mit Bolle und der Romanze auf sich hat.
Ja, Bolle ist der Hund von der Familie Höper. Ah, und das ist eine... Zum Glück haben die sich sehr gut verstanden, weil, also mir und Bolle, und dadurch konnte ich den Hund halt jederzeit rübergeben oder wenn ich mal beim Training war und dann noch mit den Jungs essen gegangen bin, konnte ich halt einfach Bianca Höper, das ist die Frau von Tim, konnte ich einfach anrufen und sie ist dann, hat einen Schlüssel von meiner Wohnung gehabt, hat den Hund geholt, konnte ihn mit rübernehmen, spazieren gehen und so. Es hat meine Zeit schon sehr, sehr erleichtert in Kiel und auch viel, viel schöner gemacht. Also dadurch war die Zeit auch viel schöner. Deshalb habe ich auch, glaube ich, so eine Verbindung nach Kiel.
Jetzt in Hamburg wohnst du ja in Ottensen. Das ist natürlich ein bisschen anonymer, weil Hamburg eine Großstadt ist. Vermisst du so ein bisschen dieses nette Nachbarschaftsleben oder hast du auch in Ottensen irgendwie ganz gute Kontakte gefunden?
Ja, also das mit dem Anonymer trifft auf jeden Fall zu 100% zu, weil gefühlt in Kiel, da wo ich gelebt habe, ich habe auch ein bisschen außerhalb gelebt, in Altenholz, da hat wirklich jeder jeden gekannt und man hat mit jedem gequatscht. Das vermisse ich schon ein bisschen. Ich auch jedes Mal, wenn ich da in Kiel bin, denke ich an die schöne Zeit zurück und vermisse es auch ein bisschen, aber jedes Mal, wenn ich dann wieder nach Hamburg komme, nach Ottensen, denke ich mir, oh, ist so cool hier, also ist schon, so wie es jetzt ist, passt schon sehr gut.
Dann geht's mit mir an die Elbe, an den Elbstrand,
zum Beispiel, genau. Ja.
Sehr gut. Du bist ja jetzt auch schon ein paar Mal umgezogen in deiner Fußballerkarriere. Bist du dann jemand, der auch relativ schnell Freunde findet und viele Kontakte hat?
Nee, eher nicht so, würde ich sagen. Also, klar, in der Mannschaft ist ja kein Problem, aber jetzt in Freiburg habe ich jetzt eigentlich niemanden, den ich so richtig kenne. In Karlsruhe ja auch eher halt jemand, mit dem ich zusammen trainiert habe, der dann auch noch ein bisschen jünger war, mit dem habe ich noch guten Kontakt und vielleicht noch ein oder zwei andere Personen. Und es ist jetzt eigentlich nur in Kiel so, dass ich da so jemanden außerhalb auch kennengelernt habe. Das war eigentlich nicht so vorher.
Das ist insofern ein bisschen erstaunlich, als dass wir uns natürlich ein bisschen umgehört haben. Und du giltst als einer, der sich sehr bemüht darum, dass gerade zum Beispiel neue Spieler auch schnell Anschluss finden. Also dir scheint das wichtig zu sein. Ein Beispiel, was uns ein netter Kollege gesagt hat, ist, dass dass du mit Chuck Vitaze dann Tennis spielen warst. Ich glaube, ihr wart auch abends nochmal aus oder so. Ja. Machst du das immer so? Also jetzt zum Beispiel die Franzosen, nimmst du die auch mal und schnappst sie und fragst, ob die Pool spielen wollen oder was auch immer?
Gute Idee.
Kann man ja Altona ganz gut, im Rathaus.
Stimmt, ja. Ich habe einfach gemerkt, dass wir irgendwie so die gleichen Interessen und Hobby, wir waren auch häufig zusammen Basketball spielen, weil Chucky hat Basketball geliebt, deshalb waren wir häufig Basketball spielen zusammen. Das hat einfach so gepasst und er tat mir schon ein bisschen leid, weil er ist halt erst im Ende Januar dazugekommen und da war es dann vielleicht ein bisschen schwieriger, so in die Mannschaft reinzukommen, weil er jetzt auch eher ein bisschen introvertierter war und er hat sich trotzdem sehr wohl gefühlt. Ich glaube, er wäre auch gerne beim HSV geblieben. Ich hätte mich, glaube ich, am meisten gefreut von allen, wenn er geblieben wäre. Aber so ist das im Fußball und ja, generell würde ich jetzt nicht sagen, dass ich jemand bin, der versucht, alle zu integrieren, aber mir ist schon wichtig, dass sich jeder wohlfühlt in der Mannschaft. Weil für mich persönlich, wenn ich irgendwo neu hinkommen würde, würde ich mich auch freuen, wenn ja sich alle bemühen, dass allen gut geht. Und aber so ist das auch bei uns in der Mannschaft. Bei Chucky war es jetzt halt so, dass ich da mehr mit ihm gemacht habe. Es gibt ja auch andere Beispiele, wo andere Spieler dann mehr zusammen machen.
Und auf welchen Freiplätzen in Hamburg kann man dich beim Streetball antreffen?
Ja, in Ottensen, da
im Fischerspark.
Ja, oder? Genau. Da sind hängen 4 Körbe, da kann man ganz cool spielen.
Sehr schön. Seine Mitspieler kennenlernen kann man ja auch ganz gut, wenn man mal zusammen feiern geht. Du bist ja eigentlich eher ein ruhiger Typ, hast aber gesagt, dass du auch gerne redest und angeblich sollst du auch ganz gut feiern können.
Wer hat das gesagt?
Ich erinnere mich, dass zum Beispiel Tim Leipold mal verraten hat, dass die Rückfahrt aus Bremen nach dem Derby-Sieg im Bus, ja, dass du da weit vorne warst.
Ah, okay.
Stimmt das?
Ja, ich komme aus Köln.
Und,
ja, genau, so Karneval und einfach rausgehen, das ist einfach Köln und das mag ich auch schon sehr gerne mit meinen Kumpels, die ich gut kenne, was zu unternehmen und ja, ich gehe auch gerne ja, mal länger raus oder auch mal feiern ab und zu und dann macht mir das schon Spaß und habe ich auch Spaß dabei, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich derjenige bin, der
Partymaschine.
Ja, genau, und ich glaube, ich bin auch eher der auf die Partys geht, wo die meisten anderen nicht so
zum Lust Beispiel zum haben. Karneval.
Ja, zum Beispiel sowas halt eher so Ballermann und sowas, das mag ich gerne.
Okay, jetzt hatten wir schon Karneval, Ballermann, Megapark, glaube ich, hast du mal irgendwo auch erzählt,
ja.
Du den auch schon mal kennengelernt hast. Reeperbahn auch schon mal kennengelernt?
Auf jeden Fall, ja.
Und schon Lieblingsladen oder? Ich weiß nicht, so kölsche Lieder kriegt man die da irgendwo?
Ja, habe ich noch nicht gefunden.
Hamburg sind ja Karnevalsmuffel, ne? Muss man sagen. Ich gehöre nicht dazu. Ich liebe Karneval, aber der normale Hamburger tut sich da eher schwierig mit.
Ja, aber überall, wo ich bisher war, wurde mir das so gesagt. Also in Karlsruhe, in Freiburg, in Kiel und jetzt.
Die waren halt alle nicht in Köln.
Ja, also ich bin mir sicher, jeder, der mal über Karneval in Köln war, liebt Karneval. Und die meisten waren halt noch nicht da. Und dann kann ich es verstehen, wenn man das nicht so ja fühlen kann oder nicht so versteht, warum die Leute sich da komische Sachen anziehen und Spaß miteinander haben. Aber jeder, der schon mal da war.
Absolut. Dein letztes Kostüm?
Mein letztes Kostüm? Ja, so rot-weiß einfach, also sehr langweilig.
Also normalerweise keep it simple oder?
Ja, schon häufiger, aber ja doch, meistens keep it simple, weil ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit. Meine Kollegen, die treffen sich 4-5 Wochen vorher planen, was sie für ein Outfit haben wollen. Dann gehen die nächsten 2-3 Wochen in 10 verschiedene Läden und kaufen sich das alles zusammen und geben auch teilweise richtig Geld dafür aus. Und ja, ich habe ja nicht so viel Zeit. Ich komme dann, wenn ich Glück habe, habe ich einen Tag frei, komme nach Köln, ziehe mein Rot-Weiß an quasi. Das hatte ich schon häufiger an, muss ich zugeben. Und dann gehe ich mit denen und die haben immer so coole Sachen an und ich stehe immer nur daneben und denke mir, oh, hätte
ich
auch gerne. Ja.
Ich kann an dieser Stelle verraten, mein Nachbar Kai hier ist auch großer Karneval-Fan und immer wenn Karneval ist und der HSV spielt, muss ich zu den HSV spielen oder zu den HSV spielen, weil der Kollege sich dann wieder ausnüchtern muss. Aber ja, das nur am Rande. Ich war auch mal beim Karneval, was ich schwierig fand, es ist ja dann noch kalt draußen.
Ja.
Du bist draußen und danach aber irgendwie in den heißen Bars und da das richtige Outfit zu finden, was zu beiden Gegebenheiten passt, ist gar nicht leicht.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Im Herz wird es schnell warm.
Ja, genau, ich würde eher was Kaltes anziehen und dann wird es irgendwann warm.
Ja, das ist alles ein wunderbares Freizeitvergnügen und wir haben noch eine Nachfrage zu deiner Freizeitgestaltung von dem Jona.
Hallo Jonas, ich heiße Jona und ich würde gern wissen, was du in deiner Freizeit tust, wenn du gerade kein Fußball spielst.
Und kein Karneval feierst.
Ja. Hallo Jona, danke für die Frage.
Auch ein schöner Name, ne?
Ja, stimmt. Ja, ich glaube, das habe ich ja gerade schon angesprochen. Ich gehe zum Beispiel gerne mal Basketball spielen. Ich gehe auch gerne mal einen Kaffee trinken mit meiner Freundin, das macht mir auch sehr viel Spaß in Ottensen, aber auch der Rest in Hamburg gibt's ja richtig viele, richtig coole Cafés, das mag ich sehr gerne und mit dem Hund gehe ich gerne spazieren und ab und zu fahre ich auch mal gerne nach Kiel, also ja.
Was die meisten gar nicht wissen ist, dass du ja die ersten 3 Jahre deines Lebens in Hongkong aufgewachsen bist, ne?
Ja, stimmt.
Wie kam das?
Mein Vater hat dort gearbeitet und ja, meine Mutter als ich dann geboren wurde, ich glaube mit 6 Wochen oder so, sind wir dann nachgekommen quasi.
Ja, da hast du wahrscheinlich aber nicht die ganz großen Erinnerungen.
Nee, ich habe leider überhaupt keine Erinnerungen daran. Ja.
Bist du denn mal wieder da gewesen in den Jahren danach?
Ja, wir waren einmal dann noch da, weil meine Eltern wollten mir halt zeigen, wo, oder meine Schwester natürlich auch, die haben zwar da nicht gelebt, aber meine Eltern wollten ihnen mal zeigen, wo wir da gewohnt haben, wie es da so ist. Und es war sehr interessant, also wirklich sehr, sehr interessant und echt eine richtig coole Erfahrung. Ich finde es auch eigentlich schade, dass wenn ich bis ich 5 war oder so da waren, dass ich noch ein paar Erinnerungen gehabt hätte. Aber ja, so ist halt.
Ich war auch mal 3 Tage da, das ist wirklich eine ganz krasse Stadt. Also diese Hochhäuser, das ist ja wirklich Wahnsinn. Hast du auch in so einem Riesending dann irgendwo
gelebt? Ja, das fragen mich dann die meisten direkt eigentlich. Nee, wir haben auf einer Insel, Lantau heißt die, da ist ein großer Flughafen. Da landen auch viele, die dann da hinkommen. Und das war eher so eine Insel, da haben dann viele Europäer gewohnt. Und ja, wir haben auf dieser Insel Lantau gewohnt. Und mein Vater ist dann immer mit dem Schiff rüber nach Hongkong zum Arbeiten.
Ja. Als Fußballer hat man ja leider immer sehr, sehr wenig Zeit, nur um jetzt irgendwie eine Fernreise zu machen, weil meistens ist diese Saison war die Sommerpause, ich glaube, 3 Wochen lang. Möglicherweise könnte die ein bisschen länger jetzt sein, wenn die WM-Pause ist, die ja echt super lange ist. Hast du irgendwas vor? Würdest du gerne irgendwie das mal nutzen und auch etwas weiter verreisen? Oder
wie ist Katar gerade, zum Beispiel.
Mal sehen, aber Hansi Flick ein bisschen aufpassen jetzt halt wieder.
Nee, also ja, das ist eine gute Frage und da mache ich mir gerade ein paar Gedanken drüber. Eigentlich alle in der Mannschaft, so beim Frühstück redet man mal darüber, was man so vorhat. Und es ist eigentlich bei den meisten so, dass sie sagen, oh, jetzt haben wir echt mal länger frei und auch zu einer Jahreszeit, wo man eigentlich sonst nicht so lange, sonst hat man halt mal über Weihnachten 7 bis 10 Tage frei. Und das möchte man schon irgendwie ausnutzen und mal. Also ich hätte schon Lust, ein bisschen weiter irgendwas Neues kennenzulernen.
Welche Richtung?
Ja, es war mal eine Idee nach Neuseeland, aber das ist ja schon extrem weit und da müssen wir mal schauen, ob wir das hinbekommen oder nicht. Was wir noch im Kopf hatten, vielleicht in die USA und dann noch nach Südamerika, vielleicht für 2, 3 Wochen, also da gibt's ja wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten und ich denke mal, dass ich schon versuche, irgendwas Neues kennenzulernen, weil es mich schon interessiert.
Wenn der Hansi Flick keinen Strich durch die Rechnung macht.
So ein Busquets, glaube ich, könnte Deutschland auch gut vertragen. Wobei, da sind schon ein paar ganz gute Passspieler, ne?
Gündogan, Kroos. Oder wie der Kimmich auf der 6 spielt, ist auch sehr beeindruckend, muss ich sagen.
Ja. Du könntest die Pause auch nutzen, um andere Dinge voranzutreiben. Und Emma hat da noch so eine Frage an dich.
Hallo Jonas, ich bin Emma. Möchtest du mal Kinder kriegen?
Das sind sehr direkte Fragen, ne,
ja, die Kinder haben. Also. Hallo Emma. Das ist wirklich eine sehr direkte Frage. Da habe ich ja das Gefühl, dass vielleicht meine Freundin dir gesagt hat, dass du das fragen sollst. aber ja, auf jeden Fall. Ich möchte auf jeden Fall irgendwann Kinder haben und darauf freue ich mich auch jetzt schon. Aber noch ist es nicht so weit. Aber ich
mit möchte. 28 bist du für einen Fußballer schon echt spät dran eigentlich, ne?
Ja, bei uns gibt's schon welche, die Kinder haben, natürlich, die genauso alt sind wie ich. Also ja, ich will auf jeden Fall Kinder haben und
gab auch Fußballer beim HSV, die mit 29 schon aufgehört haben. Ich gehe mal davon aus, dass deine Karriere...
Was mit Kindern haben oder mit Fußball?
Mit Kindern haben hat das weniger zu tun gehabt. Er hat den Fußball nie geliebt, aber ich gehe mal davon aus, du spielst noch ein bisschen. Du machst nebenbei dein BWL-Studium.
Genau.
Irgendeine Idee, wie es danach für dich, welche Richtung es gehen könnte?
Leider noch nicht, nein. Ich spiele echt sehr, sehr gerne Fußball, mir macht das richtig Spaß und für mich ist auch klar, dass solange ich gesund bin und solange ich spielen kann, spiele ich auch Fußball, weil das wirklich das ist, was ich eigentlich, ja, was ich am meisten liebe, ist das so. Deshalb möchte ich das auch so lange wie möglich machen und das Studium nebenbei ist sehr interessant, macht mir auch echt Spaß, gibt auch mal Fächer, die machen nicht so viel Spaß, aber das möchte ich auf jeden Fall zu Ende bringen und dann mal schauen, ist schwer zu sagen. Ich könnte mir vorstellen, so verschiedene Praktika zu machen. Manchmal kann man das ja irgendwie also verbinden mit dem Fußballverein, dass man irgendwie da was machen kann, vielleicht sowas. Ich Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht.
Als du nach dem Spiel gegen Karlsruhe hinterher so die taktischen Dinge erklärt hattest, die ihr in der Halbzeit umgestellt habt, mit Haier nach vorne schieben und Ruschkewitsch ein bisschen nach rechts, da hatte ich so das Gefühl, du könntest eigentlich auch ganz gut Trainer sein und so ja im taktischen Bereich arbeiten. Wäre das was?
Ich glaube auch, dass ich das ziemlich ordentlich könnte, weil ich finde schon, dass ich das Spiel relativ gut verstehe. Ja, könnte ich mir auch, also das ist ja das, so Fußball, das, ich gucke gerne Fußball, ich spiele gerne Fußball, dann bietet sich natürlich auch an, was mit Fußball zu machen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich will auf jeden Fall danach, nach meiner Fußballkarriere noch weiter was mit Fußball machen, so ist es jetzt nicht, aber es ist auch nicht, dass ich sage, ich will auf keinen Fall irgendwas mit Fußball machen, deshalb ist es offen.
Ein paar Jahre hast du ja auch noch vor dir. Hast
hoffentlich,
ja. Irgendeinen Fußballtraum, den du dir gerne erfüllen wollen würdest?
Ja, vielleicht, also manchmal denkt man da mehr drüber nach, manchmal weniger, vielleicht mal in einem anderen Land Fußball spielen, das fände ich sehr interessant.
Neuseeland? Muss man Matti Steinmann fragen, der
ah, stimmt. War da. Ja, es muss doch nicht Neuseeland sein. Für mich wäre es schon interessant, einfach irgendwo in Europa, irgendwo anders Fußball zu spielen, weil.
Spanien.
Spanien, Italien, so. Aber es ist, was heißt Traum? Ich fände es cool, aber für mich wäre es auch kein Problem, wenn es am Ende nicht so wäre. Aber interessant fände ich es auf jeden Fall und ja, mal schauen.
Du hast jetzt auch in der letzten Saison tatsächlich einige Fußball-Highlights erlebt. Ich erinnere mich an den letzten Podcast, das war vor dem Pokal-Halbfinale gegen Freiburg. Da hast du gesagt, das wird auf jeden Fall für dich so das größte Spiel deines Lebens und für viele deiner Mannschaftskollegen auch. War dann nicht leider nicht das erfolgreichste Spiel für euch, aber ja, und dann kamen noch diese Highlight-Spiele gegen Hertha BSC dazu in der Relegation. Was würdest du denn jetzt so sagen, was war bis jetzt das größte Spiel deiner Karriere?
Ja, wahrscheinlich das Rückspiel dann gegen Hertha, so von der Wichtigkeit her, ja.
Ich hätte jetzt eine ganz andere Antwort ehrlicherweise getippt, weil du hast mit Kiel mal Bayern München im Pokal rausgeschmissen, da hätte ich gedacht, das ist sofort das Highlight.
Ja, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was so das Schönste war, aber so das Wichtigste.
Okay. Das größte Spiel,
ja. Ja, das größte und wichtigste Spiel, würde ich sagen, war das halt das Rückspiel gegen Hertha, weil da ging es ja so um alles mit dem HSV. Aber so das schönste Spiel vom Erlebnis her war das Hinspiel gegen Hertha. Und das Spiel gegen Bayern München war auch, es war halt schade, dass keine Zuschauer da waren. Das, das macht halt nochmal echt viel aus.
Und es war sehr kalt, erinnere ich mich.
Ja, aber das war schön, aber es waren halt keine Zuschauer da, das macht schon nochmal sehr viel aus. Aber das war, ja... Das Spiel, also in Berlin, das hat halt nicht so viel gebracht irgendwo, aber es war unfassbar dann zu den Fans und dieses Gefühl.
75.000
im Olympiastadion. Und gefühlt war ja die Hälfte HSV-Fans und von der, es war einfach nur geil. Und das gegen Bayern München war halt schon sehr besonders, gegen Bayern München zu gewinnen im Pokal, wo es ja wirklich, da geht es ja wirklich um was. Nicht in der Liga kannst du mal gegen die gewinnen, weil die die anderen 33 Spieltage gewinnen, ist denen ja egal, wenn die einmal nicht gewinnen. Aber im Pokal gegen Bayern München zu gewinnen, ist schon, ja, da bin ich schon sehr stolz auch drauf, dass ich da Teil von Holstein Kiel war.
Ganz so kalt wird es auf jeden Fall am Freitag hoffentlich nicht werden in Kiel.
Hoffentlich.
Was erwartest du für ein Spiel?
Ja, schwierig zu sagen, weil mich Kiel schon letztes Jahr echt überrascht hat.
Als die standen sehr, sehr tief, ne? Ich
glaub, ja,
die hatten nur einen Torschuss und der war drin.
Ja, der stimmt, leider ja. Das hat mich schon sehr überrascht, dass sie so wenig Fußball gespielt haben. So kannte ich Kiel eigentlich überhaupt nicht. Ich bin sehr gespannt, ich kann es aber nicht einschätzen. Merlin und der Trainer und die Tapa und Jule, die werden uns schon sehr gut wie immer darauf vorbereiten. Aber am Ende zählt es halt, dass wir von Anfang an wach sind, 100% Gas geben und halt konsequent unsere Torchancen nutzen. Weil wenn wir nicht wach sind und unsere Torchancen nicht nutzen, dann kann man auch mal verlieren. Ja.
Was ich auch interessant fand, so nach dem letzten Spiel, das 0-1 in Kiel, das war danach so eigentlich diese Untergangsstimmung, so das war's jetzt. Ich glaube, danach gab es ja auch diese Mannschaftssitzung, wo ihr euch alle nochmal eingeschworen habt. Trotzdem hast du gesagt, das war für dich eigentlich so mit das beste Spiel, gerade so die erste Halbzeit. Die zweite Halbzeit war dann, glaube ich, so ein bisschen,
da, ja, hatte man das Gefühl, da geht einfach nichts mehr. Genau. Ja. Ja, stimmt. Ich fand, die erste Halbzeit haben wir richtig, klar, die standen dann auch hinten drinne, die standen aber schon von der ersten Minute an hinten drin. Es lag jetzt nicht nur daran, dass sie das Tor gemacht hatten am Anfang. Ich fand, wir haben uns so viele gute Chancen daraus gespielt. Also da waren wirklich Chancen für 5 bis 6 Tore. Und ich habe auch mit Tesi darüber geredet, es kann auch 5 oder 6-1 für uns in die Halb oder 3 oder 4-1 in der Halbzeit für uns stehen. Und dann sagen alle, ja, das war eure beste Halbzeit. Also es sind halt manchmal so Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. Genau, zweite Halbzeit war dann nicht mehr gut. Und natürlich, ich war auch extrem enttäuscht nach dem Spiel, weil das schon dieses Gefühl war, oh, das hätten wir jetzt eigentlich gewinnen müssen, um nochmal so richtig angreifen zu können. Klar, wir können immer noch versuchen, alle Spiele zu gewinnen, aber das, ja, wir hatten ja, glaube ich, vorher gegen Karlsruhe gewonnen, hätten wir dann das auch noch gewonnen, dann wäre es schon so ein richtiger Flow gewesen, der ist dann leider erst danach gekommen. Aber ja, das war schon, also nach dem Spiel, das war schon sehr, sehr enttäuschend, in Kiel, kann ich mich auch noch gut dran erinnern.
Gut, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, das wieder auszumerzen.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt wird gegen Karlsruhe und Kiel gewonnen. Ich glaube, wir könnten dann echt gerne noch ewig weitersprechen. Leider wird wahrscheinlich der Trainer was dagegen haben, weil der trainiert heute Nachmittag noch. Deswegen müssen wir langsam zum Abschluss kommen. Und am Ende haben wir ja immer unsere Abschlusskategorie und die heißt
Meine Top 3.
Genau, auch damit wirst du jetzt kalt erwischt. Aber ich habe dann das Gefühl, dass du da bestimmte was aus dem Ärmel schüttelst. Wir wollen von dir wissen, die besten 3 Sechser der Fußballgeschichte. Also wer sind für dich die besten 3 Sechser?
Ja, also Sergio Busquets auf jeden Fall.
Das war easy.
Das war sehr easy und jetzt wird es dann auf jeden Fall kompliziert.
Frankreich hatte immer sehr gute Sechser. Italien.
Spanien.
Deutschland.
KSV. Vidal fand ich immer richtig gut.
Früher. Der ist eklig, ja.
Und ja, leider kenne ich nicht so viele von früher, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass...
Ich habe hier mal so ein paar Namen, so ja. Xavi, Steven Gerrard, Yaya Touré, Patrick Vieira, Pirlo, Gattuso, ja, Carsten Ramelow.
Pirlo. Boah, ja, da gab es so viele gute Sechser. Zum Beispiel Steven Gerrard ist für mich auch eine unfassbare Legende, aber eigentlich alle Namen, die ich gerade gehört habe. Deshalb mir fällt es jetzt sehr schwer, einen dritten
zu nennen. Carsten Ramelow wird sich freuen.
Ja,
Kanntest du eigentlich Carsten Ramon in Leverkusen noch, oder das hat sich...
Ja, ich war früher häufig im Stadion und, wo ich noch jünger war, und das war in der Zeit, wo, da waren die auch sehr erfolgreich, ich glaube, im Champions-League-Finale sogar gewesen.
Ja.
Das war ja, da hat er, oder? Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich meine schon, dass er zu der Zeit auch dabei war, oder?
Ich glaube schon. Auch, ja. Sie mit Sie Roberto und...
Lucio.
Ballack war eine gute Truppe, ja.
Ballack, wenn er als Sechser zählt, den fand ich früher auch immer toll.
Ja,
ja.
Einige gute, darauf können wir uns festlegen.
Ja, auf jeden Fall. Gibt sehr viele sehr, sehr gute Fußballer.
Genau, und Mr. 100%, der spielt auf jeden Fall beim HSV und der heißt Jonas Meffert. Und ja, genau, damit sind wir beim Ende und sagen vielen Dank fürs Kommen und für das nette und sehr offene Gespräch. Hat viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank, hat mir auch Spaß gemacht.
Sehr schön. Und genau, wir hören uns dann nächste Woche wieder nach dem Spiel in Kiel, vor dem Spiel gegen Düsseldorf. Und ja, in Hamburg sagt man Tschüss. Bei uns heißt das auf Wiederhören.
Tschüss.
Ciao.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
Mike Rowe here with a few thoughts on my favorite sweatshirt. A classic zip-up hoodie that used to be navy blue but has since faded to what the fashionistas call a distressed indigo. It's 13 years old, soft as a flannel bathrobe, and after a few hundred dirty jobs, demonstrably and undeniably indestructible. This is the kind of sweatshirt girlfriends like to permanently borrow, but I've held on to this one because I got it from American Giant. American Giant makes all their stuff right here in the USA, so they can control every link in their own supply chain. That matters, because when you buy American Giant, you not only get great quality, you create jobs for people in factory towns all over the country. No pressure, but If you give a damn about the business of making things in America, you got to support the companies who are doing it right. Go to American-Giant.com/Mike to get 20% off your first order. That's American-Giant.com/Mike.